Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Wednesday hat also viel zu tun und das ist auch der Grund, warum wir sie in der zweiten Staffel nie in einem Klassenzimmer sehen. So, jetzt ist natürlich die Frage,
ja. Oh Gott, wie blöd das eigentlich ist. Wir haben eine ganze, also sorry, das ist gerade mindblowing für mich, was du gerade gesagt hast. Sie zeigen nicht einmal den fucking Unterricht.
Sagt mal, Lisa und Marco, wenn ihr ein Haustier im Wednesday-Style aussuchen müsstet, würdet ihr da lieber eine krabbelnde Hand, eine sprechende Spinne oder irgendwas anderes Absurdes nehmen?
Also definitiv keine Spinne. Da wäre ich raus. Mit der Hand, also ich muss sagen, ich finde Thing halt schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich es in der Realität auch cool finden würde. Wobei ich vorhin einkaufen war. Okay, random Side Story schon in den ersten 3 Sekunden. Aber ich war einkaufen und bin an den Backwaren vorbeigegangen. Und hat gerade eine Person was Neues reingelegt. Und man hat nur einen weißen Handschuh von der Person gesehen, wie der sich so in der Backauslage bewegt hat. Und da ich ja gerade sehr viel Wednesday geguckt habe, war ich so einen kurzen Moment von, Moment mal. Und dann so, nein, Lisa, alles ist normal. Ja. Trotzdem, Hand vielleicht kritisch. Kann ich auch eine schwarze Katze haben, die irgendwie so, weiß ich nicht, eine crazy Augenfarbe hat oder so, weil ich mag ja gerne Katzen. Vielleicht ist das zwar nicht so spooky, aber ein bisschen goth-mäßig sind schwarze Katzen ja auch.
Och, ich finde, Katzen sind schon sehr on-brand.
Ja, eigentlich schon. Ja. Okay.
Aber sind die nicht schon so voll gesegnet mit eigener Persönlichkeit? was soll eine echte Katze anders machen als die Wednesday-Katze?
Tja, also, stimmt. Ja, Marco, sag du mal was.
Ich würde Sebastian nehmen. Sebastian aus The Suicide Squad, die Ratte. Die einfach immer mit auf der Schulter. Nee, doch Ratte, nicht Maus, ne? Sebastian, der auch so Bloodsport so grüßt und Bloodsport so winkt die Ratte, winkt mir die Ratte zu.
Ich hab's irgendwie gar nicht mehr.
Ich möchte Hallo sagen.
Ich hab gerade an Ariel gedacht, diese Krabbe. Nee.
Red Catcher 2. Wisst ihr das noch? Also, das ist.
Also, du meinst schon The Suicide Squad, oder?
The Suicide Squad, das coole Suicide Squad, nicht das andere. Ja, James Gunn's The Suicide Squad. Ja. Red Catcher 2, Tochter von Taika Waititi in dem Film, kontrolliert ja Ratten und hat immer eine dabei, immer auf der Schulter sitzend oder so, die sich unbedingt mit Bloodsport anfreunden möchte. Aber Bloodsport hat ja Angst vor Ratten.
Das habe ich schon.
Und einer der letzten Shots dieses Films ist, dass Sebastian sich ihm so in den Schoß legt und er das zulässt.
Oh.
Wir wissen ja, wie das bei James Gunn ist. Die Bösen sind immer schlecht zu Tieren und die Guten sind immer gut zu Tieren. Hm. Und bei Bloodsport wissen wir quasi am Anfang nicht ganz, wo er zu verorten ist. Und natürlich gehört er zu den Guten.
Nachdem sich die Ratte mit ihm angefreundet hat. Oder anfreunden will.
Er es zulassen konnte. Er muss es ja zulassen.
Dann Sebastian ist er automatisch
wollte
gut.
Die ganze Zeit.
Ja, stimmt.
Also Sebastian würde ich sofort als Haustier nehmen.
Okay,
müsst ihr aber aufpassen, dass ich Lisas Weg nicht kreuze mit ihrer scheiß Katze.
Nachher wird das so wie bei Harry Potter 3 mit Crookshanks und Peter Pettigrew.
Aber witzig, dass keiner von euch jetzt Händchen sagt, weil so eine dritte Hand zu haben, wäre ja eigentlich ganz praktisch auch so schon. Beim Alltag, ne? Aber dann weiß ich halt.
The Thing ist mega geil. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe jetzt absichtlich was anderes genommen, aber ich glaube ernsthaft, The Thing ist nicht toppbar. Also, also ja, oder? Also das ist wirklich, einer der großen Pluspunkte dieser kompletten Serie ist einfach die Hand dieses Pantomimen. Alles ist echt daran, es ist perfekt von der Gestik her und es halt nur ein bisschen digital rausretuschiert. Was für ein Geniestreich dieser Serie, ganz ehrlich.
Ja, weil auch mega krasse Emotionen einfach durch diese eine Hand. Ich dachte halt erst, es ist irgendwie räudig, dass es halt einfach so eine zusammengenähte Hand ist. Und dann gab es irgendwann so eine Szene, wo Thing fast gestorben ist und ich habe einfach fast geweint, weil ich so traurig darüber war. Und ich so, es ist eine Hand. Du bist gerade traurig wegen einer Hand. Also es ist wirklich, er hat wirklich eine krasse Persönlichkeit.
Aber ist es wirklich nur eine Hand? Ich glaube, je länger du drüber nachdenkst, dann hat das auch so moralische Implikationen und möchte ich dann so, also ist ja eigentlich im Prinzip ein erwachsener Mensch, nur halt, dass du halt nur eine Hand hast von dem erwachsenen Menschen und schwierig. Dann hätte ich also ein Haustier. Also ich würde dann, glaube ich, dann auch wieder nur ein klassisches Tier nehmen, irgendwie so ein Rabe oder so. Da könnte dann, wenn ich dann an die Nevermore Akademie gehe, könnte der dann so die Nachrichten zu meinen Freunden und Freundinnen fliegen und so. Aber eine ganze Hand, glaube ich, wäre mir dann ein bisschen too much. Und das ist ja auch das Erkennungsmerkmal von Wednesday. Und ich möchte mir da ja auch was Eigenes aussuchen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wednesday kam vor 3 Jahren auf Netflix raus, 3 Jahre ist das schon her, und wurde sofort zu einem popkulturellen Phänomen. Jenna Ortegas durchdringender Blick, der Wednesday-Tanz, das eiskalte Händchen, alles ikonisch. Anfang August wurde der erste Teil der 2. Staffel veröffentlicht und jetzt ist endlich auch der Rest online. Kann Staffel 2 an den Erfolg der 1. anknüpfen? Macht die Serie immer noch Spaß? Oder würden wir Wednesdays Sarkasmus am liebsten zu Grabe tragen? Darüber diskutieren wir in dieser Folge. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag, die alle Folgen der 2. Staffel durchgebinged hat, obwohl sie, anders als Wednesday, so gar kein Fable für alles Makabere und Gruselige hat. Hallo Lisa.
Hallo. Ja, eigentlich teilweise, sage ich jetzt mal so.
Okay, vielleicht kommst du ja so langsam auf den Geschmack. Vielleicht. Und Marco Risch ist auch dabei. Hallo Marco, auf YouTube auch bekannt als Nerdkultur.
Hallo. Grüß dich. Ich habe das auch in kürzerer Zeit durchgebinged, aber nur weil ich die ganze Zeit auf der IFA und auf der Gamescom und so war. Und ich, bei Gamescom, damit hat es sich nicht überschnitten, aber ich musste auch die 2. Staffelhälfte auf die Schnelle durchgucken. Und dafür musste ich mich selbst, ehrlich gesagt, ein bisschen überwinden, aber mittendrin habe ich gemerkt, wie fluffig das noch wegzugucken ist bei Wednesday, wie immer.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt, was so da die Stolpersteine waren und womit euch die Serie dann doch wieder rumgerissen hat. Gleich steigen wir in die Abgründe der 2. Staffel ein, aber erstmal ein wenig Werbung. Bezahlen an der Kasse, digitale Bahntickets, schnelle Kommunikation, ohne Smartphone geht heute kaum noch was. Weil neue Handys aber immer teurer werden, wollen viele Menschen ihr Smartphone länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Dies gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Also von jetzt an ist in allen Tarifen ab Gigamobil M und Gigamobil Young M das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos enthalten. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und aus der Werbung zurück zu Wednesday Staffel 2. Beziehungsweise noch nicht ganz, denn bevor wir über die 2. Staffel reden, wollte ich mit euch vorher noch kurz über die 1. Staffel sprechen. Die war ja ein unfassbarer Erfolg. Wednesday ist die englischsprachige Serie, die auf Netflix am zweitmeisten geguckt wurde. Nur Stranger Things war noch erfolgreicher. Wobei Stranger Things hat ja auch mehr Folgen. Insofern muss man das auch wieder in Relation setzen. Wie hat euch denn damals die 1. Staffel gefallen? Marco, du hast in einer Redaktionskonferenz von uns ja so halb im Scherz gesagt, dass da alles nur geklaut sei. Wie meintest du das denn?
Also es ist schon sehr Harry Potter, die Serie, wenn ihr mal drauf achtet. Also ich meine, natürlich gibt's Addams Family, gibt's schon viel länger. Ich glaube, wenn wir alle die Augen zumachen und an Addams Family denken, denken wir an die aus den 90ern mit Raul Julia. Etwas, was mir eher so ein bisschen vorbeigezogen ist als Phänomen. Komplett an mir vorbeigezogen ist aber auch, dass es mal eine Zeichentrickserie gab und davor halt den Comicstrip. Und ich glaube auch, dass die Wednesday-Serie sehr nah an all diesen Vorlagen ist. Also der Vater der Familie ist nah an dem Comicstrip, / nah an der Zeichentrickvorlage. Viele Elemente, wie sie in echt aussehen, bis hin zur Hand, ist schon sehr nah, finde ich, an den 90ern. Halt sehr modernisiert. Also man sieht, was Tim Burton gerne gesehen hat. Und er als Produzent steckt da natürlich auch viel drin. Viele Passagen sind 1:1 aus Tim Burton-Filmen. Also ganz nah ist zum Beispiel Dark Shadows dran, finde ich. Ein eher unterschätzter Tim Burton-Film. Einer seiner besseren, finde ich, der letzten 10, 15 Jahre. Und aber im Konstrukt ist es einfach nur Harry Potter als Serie.
Harry Potter eigentlich and ist Goth. Das,
ja, schon, aber ich glaube, selbst das Goth ist ja nicht so, wie Goth ist das denn wirklich? Also, es ist ja doch nur Wednesday, die eine schwierige Phase in ihrer Jugend durchmacht, gefühlt so. Aber das dann nochmal so überproportioniert und mit dem ganzen Hexenkram. Aber ansonsten, die Struktur ist so, es gibt immer einen Mystery-Fall im Hintergrund als übergeordnete Handlung mit einer Auflösung. Es gibt wechselnde Lehrer sogar. Jede Staffel bis jetzt. Also wir sind ja nur 2 Staffeln, aber anscheinend ist die Position des Rektors der Schleudersitz dieser Serie. Genauso wie es bei Harry Potter, der mit den Verteidigung gegen dunklen Künste ist. Die Parallelen sind schon signifikant, finde ich. Und Nevermore ist einfach auch nur Hogwarts. So, auch in Europa gedreht und alles. Aber who the fuck cares? Ich komme dahin gerne zurück. Und ich mag das auch, dass auch jede Staffel, genau wie jeder Harry Potter Film oder jedes Buch, ein Jahr erzählt, ein Schuljahr. Und dann gehen auch immer die gleichen Passagen, also die gleichen Feste werden dann durchgegangen und so weiter. Ich finde, das fühlt sich dann auch so ein bisschen nach Hause kommen an. Und das jetzt schon nach der zweiten Staffel. Und ich mag das daran. Also das ist etwas, was die Serie einfach hat. Und das haben ja nicht viele. Komm, wer hat das schon, ne? Also es ist jetzt keine super geniale Serie, finde ich. Mir ist auch ganz aufgefallen, ganz stark aufgefallen in der zweiten Staffel, dass die typischen neuen Netflix-Algorithmen greifen, also die Algorithmen im Sinne von, was geben sie den Autoren eigentlich vor, was unbedingt passieren muss? Das eine ist, jede Folge braucht einen Cliffhanger, sonst brauchst du gar keine Netflix-Serie anfangen. Und damit die Leute ja dranbleiben, das ist die Währung von Netflix. Und das zweite ist zum Beispiel, dass ab gewissen Punkten, wie früher beim Fernsehen, immer wieder erklärt werden muss, was die Handlung bisher ist. Weil sie einfach wissen, dass vom Fernseher viele Leute nicht immer hinschauen. Oder auch vielleicht so große Pausen zwischen den Folgen haben, damit die jederzeit einsteigen können. Das war in dem Fall sogar so krass. Ich habe diese zweite Staffelhälfte, neben mir auf der Couch saß jemand, der gerade am Häkeln war. Und sie hat noch nie Wednesday gesehen. Und sie ist sofort durchgestartet, hat sofort verstanden, welche Charaktere und was. Und war auch sofort angetan. Okay. Wirklich, ich habe nächsten Tag schon die ersten Wednesday-Memes geschickt bekommen. Und dann habe ich gedacht, so, okay, schon wieder hat die Serie jemanden gekriegt.
Und wenn das auch nur so zwischendurch passiert und die Person nicht mal quasi von Anfang an geschaut hat, dann das spricht dafür, dass es einen gleich reinzieht irgendwie. Also ich bin auch total, ich fühle mich auch total wohl in dieser Welt. Und Fabian, du meintest ja schon, bei so Sachen, die so Horror ich meine, es ist ja keine Horrorserie in dem Sinne, aber es hat ja schon Horrorelemente, finde ich. Oder würden auch Leute sagen, nicht
gruseln. Um es ein bisschen abzuschwächen.
Ja, aber halt schon, und so dieses Makabre ist es eigentlich eher so. Und das ist so diese Gruselrichtung. Also bei mir, ich kann mich ja mit Gruselrichtung anfreunden, solange es halt so dieses, sag ich mal, dieses Klassische ist, wie sowas wie, keine Ahnung, Nosferatu mag ich. Ich mag so Sachen mit Hexen und so. Ich mag dann wiederum so Sci-Fi-Sachen mit Horrorelementen. Ich mag halt ja nur nicht diese Sachen, dieses, keine Ahnung, was dann zu real ist, dass ich mir vorstellen kann, dass sowas auch in meiner Wohnung passieren könnte, sozusagen. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt das wirklich daran, Marco, dass es eigentlich ist wie, so ein bisschen ist wie Hogwarts, weil ich mag ja Harry Potter auch sehr gerne, dass ich mich deswegen wohl gefühlt habe. Aber ich finde, es ist auch so die Kombi zwischen, diesen Mystery-Plot mit diesen Whodunit-Elementen und auch dieser Coming-of-Age-Geschichte irgendwie oder diesen Familiengeschichten, die drumherum auch erzählt werden. Dann die Figuren. Also ich liebe halt einfach Jenna Ortega als Wednesday. Ich finde sie so cool irgendwie. Dann aber auch natürlich Thing, haben wir ja schon drüber gesprochen, dann die Nebenfiguren auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, also aber auch mit so Details dann versehen. Es gab jetzt in der zweiten Staffel Professor Orloff, hieß er, glaube ich, der ja einfach so ein Kopf ist, der in so einem fahrenden Glaskugel sitzt. Und das finde ich auch, das ist auch so eine Detailsache, die wiederum auch
Klar, das Futurama.
Ja, okay.
wieder ein Frosch im Hals. Es ist so, als wäre jedes Detail dieser Serie geklaut. Komisch.
Aber ich finde, also es gibt wirklich, ich habe jetzt auch gerade Fabians Video geguckt auf GigaTV Mac, wo sie quasi diese ganzen Easter Eggs und Anspielungen und, nennen wir es mal Anspielungen, man könnte auch sagen, geklauten Sachen aus anderen Dingen quasi so zusammengetragen sind. Mhm. Und ich finde halt, obwohl Wednesday sich halt immer wieder irgendwie irgendwo bedient, findet es doch so eine Möglichkeit, das so alles und sowas zusammenzufassen, was dann irgendwie dann wiederum nicht geklaut und was Originelles ist. Und dann wird das halt noch so mit so Kleinigkeiten versehen, wie mit so, dass diese ganzen, also Details halt, zum Beispiel, dass Enid halt so einen komplett überladenen, ich nenne es jetzt nochmal Kaffee bestellt, mit halt 12.000 Soßen, aber dann auch noch blutiger Steaksoße so. Ich weiß ja, so eine kleine Sachen oder halt die alles, was die Addams Family jemals sagt. Ich meine, ja, es gibt natürlich die Vorlagen.
Es ist sehr detailverliebt.
Genau, so das liebe ich halt an der Serie.
Ich würde nicht sagen, dass es originell ist, obwohl es geklaut ist, sondern es ist einfach in der Summe so eine schöne Mischung, die du ja sonst nicht kriegst. Und aus so vielen Elementen, die man ja mag. Also bis hin zur originalen Addams Family. Ja. Und das mit dem Ganze garniert einfach mit so einem Tim Burton-Style, der so ein bisschen auf Sparflamme kocht. Also ich muss immer als Vergleich bringen, ich habe einmal bei einem Fernsehfilm, habe ich mal Aufnahmen, in der Aufnahmeleitung war ich Assistent, wie sagt man, Praktikant. Und irgendwann ist der Satz der Regisseurin gefallen, ist ja nur Fernsehen. Also es darum ging, sollen wir die Szene nochmal machen, dann hat sie rüber zum Kameramann gesagt, ist ja nur Fernsehen.
Das ist aber keine gute Einstellung.
Das ist an für sich keine gute Einstellung, aber es ist eine ehrliche Einstellung.
Ja, das stimmt.
Also wie viel Prozent wird es noch besser? Sagt ja selbst Steven Spielberg, ne? Als mal, ich glaube, hier Dingsbums, Matt Damon in Soldat James Ryan zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Performance, können wir die Szene nochmal machen? Und dann hat Spielberg zu ihm gesagt, pass auf, wir können es jetzt nochmal drehen und eventuell wird es 10% besser, ist keine Frage. Oder ich nehme die Zeit, gehe jetzt darüber und suche mir einen richtig geilen Shot aus, wie wir diese Szene besser machen und die wird 100% besser. Also was von beiden machen wir jetzt? Und das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke, der dahinter steckt. Aber das Ding ist halt, wenn man jetzt die richtig aufwendigen und besseren Tim Burton-Filme der Neuzeit so daneben hält, dann finde ich schon, dass man merkt, Kino-Tim Burton ist noch ein bisschen verliebter in seine Shots, lässt Sachen länger wirken, er stickt nicht alles so sehr an Dialogen wie Wednesday. Es ist schon, Wednesday geht sehr auf den leichteren Weg. Overshoulder, Shot, Schuss, Gegenschuss, fertig. Na, andererseits hat Wednesday immer mal wieder richtig schöne Tim Burton Shots, die zentrisch sind. In der Mitte ist diese Glasscheibe, links bunt, rechts schwarz-weiß. Und dann stehen die Mädels so davor und repräsentieren jeweils diese zwei Glaubenssätze. Manchmal zwischen sie, und das will uns ja auch was sagen. Es geht ja oft verloren bei einer Serie, die so konzipiert ist, dass man gar nicht hingucken muss. Deswegen finde ich, dieses Genie der Leute dahinter scheint immer wieder durch, wie durch diese Glasscheibe, obwohl sie selber sehr auf Effizienz getrimmt ist. Wie macht man halt eine Fernsehserie? So. Und ich würde halt sagen, trotzdem, wenn man, also oft sieht man den Folgen an, ob sie von Tim Burton sind oder nicht. Der hat ja irgendwie ein Drittel der Folgen gemacht, meistens den Anfang und das Ende der Staffel. Und ich finde, diesen Folgen merkt man das aber auch an. Zum Beispiel in der allerersten Folge der zweiten Staffel, diese Stop-Motion-Szene.
Ja,
da hat er sich gedacht, ich habe jetzt Netflix-Money, fuck it. Ich lasse jetzt 8 Monate lang von der Second Unit eine 2-minütige Stop-Motion-Szene machen, weil wir haben es doch. Und dann machen sie das und ich muss sagen,
da muss ich aber auch an Harry Potter wieder denken. Auch wenn es Tim Burton OG ist vom Stil her, aber bei Harry Potter gibt's ja auch mit diesen Geschichten von den drei Brüdern gibt's ja auch so eine kurze Sequenz. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Aber ja, da habe ich auch, in dem Moment dachte ich auch so, da hat er Bock drauf gehabt, das einfach reinzubauen, egal ob es jetzt notwendig ist oder nicht.
War cool. Okay, ich merke schon, es hat euch voll gepackt, der Netflix beziehungsweise Wednesday-Style. Wobei ich ja sagen muss, aber das ist jetzt auch schon angeklungen, es ist so ein bisschen Style over Substance. Und ich habe ja auch schon, Lisa hat ja schon drauf angesprochen, danke da nochmal, in unserem GigaTV-Mac-Video eben gezeigt, wo sich die Serie überall bedient. Und trotzdem vermengt sie ja die ganzen Sachen auch zu was Eigenem. Das Video verlinken wir euch natürlich. Aber das, was so die Serie interessant gemacht hat, fand ich, war ja so nicht wenig, so ein bisschen weniger die Story. Also klar, das Mystery, das war die ganze Zeit immer im Hintergrund. Aber das, was so wirklich die Story ausgemacht hat, waren ja eher Wednesday und die anderen Figuren. Und jetzt ist so die Frage, wie werden denn die Figuren weiterentwickelt oder entwickeln die sich überhaupt nicht weiter? Lass uns doch dann mal über die zweite Staffel jetzt zu sprechen kommen. Jetzt natürlich wie immer am Anfang spoilerfrei. Später gibt's ja noch einen extra Spoiler-Part, aber da warnen wir euch noch rechtzeitig. Also, worum geht's jetzt in der zweiten Staffel? Wednesday kehrt zur Nevermore-Akademie zurück, zum ersten Mal in ihrer Schullaufbahn, wie ihre Mutter Morticia festgestellt hat. Aber wie in ihrem ersten Jahr häufen sich auch jetzt wieder mysteriöse Mordfälle. Außerdem hat Wednesday einen Stalker, der ihr immer wieder Fallen stellt. Und als wäre das noch nicht genug, sieht Wednesday in einer ihrer Visionen, ihre beste Freundin Enid wird sterben. Wednesday hat also viel zu tun. Und das ist auch der Grund, warum wir sie in der zweiten Staffel nie in einem Klassenzimmer sehen. So, jetzt ist natürlich die Frage.
Ja. Oh Gott, wie blöd das eigentlich ist. Wir haben eine ganze, also sorry, das ist gerade mindblowing für mich, was du gerade gesagt hast. Die zeigen nicht einmal den fucking Unterricht.
Die haben nur bei einmal dieses Nachsitzen. Achso, bei Paxley und das Nachsitzen, als die diese Briefumschläge irgendwie einpacken müssen.
Ja, aber wie gesagt, macht Wednesday nicht mit. Also nee. Wednesday hat in dem ganzen Schuljahr irgendwie keine einzige Unterrichtsstunde.
Aber Harry zaubert ja auch im ersten Film nicht.
Genau, und da kommen wir auch wieder zum Thema, ist immer noch alles geklaut. Also, so ein paar Sachen hat man natürlich wiedererkannt. Also klar, in der allerersten Folge der zweiten Staffel, so dieser Feuervogel, der so dann über die Menge hinwegfliegt, das ist 1:1 geklaut von Herr der Ringe. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas weniger Referenzen gibt als in der ersten Staffel. Vielleicht haben sie jetzt so in der zweiten so ein bisschen ihr eigenes Footing gefunden. Bis auf ja das Finale, aber da kommen wir natürlich jetzt noch nicht zu sprechen. War ja so ein bisschen.
Also da gibt's viel mehr sogar, glaube ich, in der zweiten Staffel gefühlt.
Okay,
mein Bauchgefühl ist, ganze Konzeptfolgen. Es gibt eine Bootcamp-Folge, die im Wald spielt. Weißt du, ob das jetzt ich habe neulich erst eine DuckTales-Folge gesehen mit dem Fähnlein-Fieselschweif, die genauso war. Das war selbe Prinzip mit einem Wettbewerb, um zu gucken, wer der krasseste ist, aber in Wirklichkeit ist da noch ein Subplot, dass das über Leben und Tod entscheiden wird. Und oder eine Freaky Friday-Folge. Wir haben eine fucking Freaky Friday-Folge. Oh, ja. Also es ist schon, ich finde, die Serie weiß schon, wo sie sich bedienen muss, aber das ist auch nicht so krass als Vorwurf gemeint. Also ein Tarantino hat auch kaum einen originären Gedanken, aber die, wie er es zusammenmischt, macht es halt genial. Und das stimmt auch nicht. Der hat schon ein paar
Originale. Ich kann sagen, mal ganz schön ein Hot-Take hier für die Leute gegenüber. Da draußen. Da rennen wir uns die Bude ein.
Das ist sehr unfair ihm gegenüber.
Also ich glaube, das wurde auch in den Kommentaren gesagt, ist es wirklich geklaut oder ist es einfach der Fakt, dass die Serie sich auf sehr viele Tropen bezieht und es gibt halt einfach so Staples, so Merkmale in Young Adult Fiktion und die werden halt auch, ich meine zum Beispiel, dass Harry Potter in einem Internat spielt, hat sich Harry Potter nicht ausgedacht, das gab's davor auch schon. Ne?
Ja.
Insofern, klar, hast du recht, da werden natürlich viele so Tropen bedient, aber das sind eben Tropen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das dann wirklich von anderen Serien oder Filmen geklaut ist. Aber du hast jetzt schon viele Sachen, also von Freaky Friday.
Es ist schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen, aber das Mädchen verliebt sich in den Scheiß-Werwolf. Quasi-Werwolf, ich weiß, ne? Aber trotzdem. Also, es ist doch im Prinzip all das. Also, der Kopf in dem Glas ist halt nicht ein Trope.
Nee,
das ist halt nicht mehr ein Trope. Das ist Futurama 1-1. Es ist aber gleichzeitig clever, weil Christopher Lloyd kann kaum noch laufen. Es ist ein Wunder, dass der Mann noch lebt. Neben mir gab's einen Aufruf, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Oder zumindest so weit es diese Serie hier noch zulässt. Aber er kann halt kaum noch laufen, was man ganz stark in Nobody 2 sieht, weil sie da drumherum geschrieben und inszeniert haben. Und hier haben sie halt seinen Kopf einfach ins Glas gesteckt und schon haben wir wieder Christopher Lloyd. Was ich echt cool finde, so. Mhm. Muss man ja auch mal sagen, ne? Aber. Ja,
der 86 Jahre alt.
Ich garantiere dir, in jeder Folge finde ich eine Sache, die ist mehr als eine Hommage, die ist mehr als ein Trope, die ist 100% zu 1000% geklaut. Und ich finde sogar, die zweite Staffel fühlt sich noch serienmäßiger an, aus dem ganz einfachen Grund, weil die ganze Zeit die Sets recycelt werden. Weil die ganze Zeit ist ein schönes Set, aber allein dieses Glockenturm-Setting, wenn das in der dritten Staffel nochmal vorkommt, stecke ich mir einen Hals in den Finger. Die haben da wirklich jede Szene reingelegt, die sie nur reinlegen konnten. Und ich meine, das ist immer noch eine High-Budget-Serie. Ich will da gar nicht so picky klingen, aber man kann es auch übertreiben. Mach doch mal wenigstens ein paar Shots, wo die Leute auch außerhalb dieses Schulhofs
oder außerhalb des
einfach
Turms.
Mal im Klassensaal. Einfach mal im Klassensaal. Das kann doch nicht sein. So, da gibt's auch ein paar mehr Möglichkeiten oder eine Bibliothek oder irgendwas. So.
Okay, da sprichst du jetzt was Interessantes an, weil ich hatte so tatsächlich eher so das gegenteilige Gefühl, aber da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Einschätzung. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich die zweite Staffel anders anfühlt als die erste. Wir hatten in der ersten Staffel so dieses Mysterium, das sehr stringent eben verfolgt wurde. Und mein Bauchgefühl oder so mein Ersteindruck ist, dass jetzt die zweite Staffel mehr so eine Art Monster of the Week Format hat. Also wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, Monster of the Week im Star Wars Universum wird es auch gern Planet of the Week genannt oder im Star Trek Universum. Das heißt, wir haben eine Episode mit vielleicht auch mit einem besonderen Setpiece, um das dreht sich dann die ganze Folge und das wird dann ignoriert in den nächsten Folgen oder so. Also es geht weniger so um diese durchgehende Handlung, sondern es geht mehr um die Handlung, die innerhalb der Folgen stattfindet. Und klar war das auch in Staffel 1 schon so, da gab es auch schon Highlights, also zum Beispiel der sogenannte Poe Cup. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Folgen nicht so dominiert wurden durch diese Set-Pieces. Und in der zweiten Staffel nehmen die Set-Pieces deutlich mehr Platz ein. Lisa, du warst so ein bisschen irritiert, als ich das in unserem Vorgespräch, was ich mit Monster of the Week meinte. Hast du das anders empfunden?
Nee, ich war nur vielleicht. Also ich war irritiert, weil du einfach nur Monster of the Week und noch irgendein anderes Wort geschrieben hast und ich war so, aber was genau möchte er damit sagen? Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst und warum sich das so anfühlen könnte, aber Monster of the Week ist ja an sich, dass es quasi oder wenn man es jetzt ganz klassisch und ganz stringent verfolgt, ist es ja, dass es in jeder Episode ein neues Monster oder einen neuen Antagonisten gibt. Und das ist quasi, oder auch wenn es jetzt keine, nicht auf eine Figur bezogen ist, dass es jedes Mal einen komplett neuen Fall gibt. Und ich finde, also in Wednesday kann ich schon nachvollziehen, warum sich das so ein bisschen so anfühlt, weil es gibt oft so eine bestimmte Mission innerhalb von einer Episode, zum Beispiel bei der Freaky Friday-Episode, die Marco meinte, ist ja quasi dann die Hauptmission der Episode, dass sie ihre Körper zurücktauschen. Aber ich finde halt trotzdem, also die Wesen und die so der Kriminalfall überschreiten halt schon noch die Episodengrenzen. Aber ich glaube, woher das vielleicht kommt, das Gefühl ist, dass, und da will ich jetzt gar nicht so viel für später hinwegnehmen, dass die zweite Staffel schon ziemlich überladen ist. Und es gibt eben nicht nur dieses eine große, den einen großen Fall. Es gibt mindestens zwei große Fälle und noch so kleine Subgeschichten, die drumherum erzählt werden. Und ich glaube, weil da alles so reingequetscht werden muss, hat man halt das Gefühl, dass es irgendwie gar nicht immer um diese eine große Sache geht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als klassisches Monster of the Week bezeichnet würde, aber auf jeden Fall schon vielleicht ein bisschen anders als in der ersten Staffel von der Erzählweise her.
Ich würde so rum sagen, es gibt schon eine Thema of the Week Folge auf jeden Fall. Ob das eine spielt halt nur im Asylum, das andere spielt nur bei diesem Pfadfinder-Ding, das andere ist eine Freaky Friday Folge. Das eine dreht sich nur um die Gala, das andere dreht sich nur um das Pyrofest. Also es gibt schon so ganz klar so eine Art Set-Piece. Ich bin da schon bei Fabian mit Monster of the Week, aber das mit der übergreifenden Handlung, die gibt's halt die ganze Zeit, aber was neu ist im Verhältnis zur ersten, in der ersten hast du die eine übergreifende Handlung einmal über alle 8 Folgen hinweg. Was du hier hast, nicht nur durch die Staffelaufteilung, also gerade bei der Staffelaufteilung siehst du es ganz stark, dass die ersten 4 Folgen einen Arc haben, der dann damit abgeschlossen ist eigentlich. Und das macht aber den nächsten Arc auf, der nicht nach 4 Folgen beendet wird, sondern eigentlich schon nach 2. Weil der hat eine Übergabe in ein neues Mysterium und der hat nochmal eine Übergabe in wieder ein neues Mysterium. Und die waren aber die ganze Zeit Teil der übergreifenden Handlung. Wir haben es nur nicht mitgekriegt. Also, es klingt jetzt so schwammig, wie ich das sage, aber wenn ihr mal drauf achtet, wisst ihr ganz genau, was ich gerade meine.
Ja, so ein bisschen Retroperspektiv war es doch die ganze Zeit Teil der Handlung, aber wir wussten es noch nicht so, ja.
Ja, und ich finde das gar nicht so unclever, weil die erste Staffel hatte ein Mysterium, bei der, finde ich, die Wendung meilenweit voraus man riechen konnte. Das alleine hat es halt nicht so super getragen. Und die zweite Staffel, so als würde sie das wissen, sagt, pass auf, wir machen da noch ein paar andere Sachen rein, die dich bei Laune halten, weil der Cliffhanger brauchen wir am Ende halt doch noch. Aber wir ziehen das jetzt nicht über 8 Folgen hinweg und hoffen, dass das Staffelfinale neugierig genug macht, das Mid-Season-Finale meine ich, dass du dranbleibst für die zweite Hälfte. Das finde ich eigentlich einen ganz okayen Weg, wenn ich ehrlich bin. Lieber so. Es war sogar so, dass eine der etwas größeren Überraschungen habe ich an einem TikTok, glaube ich, wurde mir schon gespoilert als Fantheorie. Ne? Mm. Also jemand hatte eine Theorie, dass was die Hand angeht und wenn man im Intro genau aufpasst, wie die Hand inszeniert ist, wo sie rauskommt und so, und dann denkst du, oh, interessant. Und dann habe ich drauf geachtet, dann so, oh, stimmt. Person XY und ihre Hand. So, wir haben noch einen Spoiler-Part, kann ich vielleicht da auflösen. Das fand ich schon cool, so dass sowas da etabliert ist. Und streng genommen nimmt das ja, löst das ja Mysterien der Addams Family auf. Hier werden zwei Dinge erklärt, einmal mit der Hand, warum der Vater der Familie, Gomez heißt er, glaube ich, ne? Keine Fähigkeiten hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass Wednesday da sogar in den Lore so reingeht.
Finde ich auch cool. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen das Skywalker-Phänomen, dass alles, was passiert da in dieser Serie, irgendwie mit der Addams Family zusammenhängt. So, auch
ja,
so
und jeder
neue
ist
Bösewichte. Genau, alle sind verwandt.
Irgendwie ist eigentlich ein Soap-Plot.
Ja, ist eigentlich richtig.
Oh, er ist doch nicht tot und er hat eine Schwester.
Du kannst doch mein Spirit Guide sein, weil du meine 13. Cousine bist von irgendwann.
Aber es ist alles wird bequem weg erklärt.
Ja, das ist wirklich so ein Ding. Es wird wirklich viel also es ist wirklich viel weg erklärt, entweder durch, genau, einfach, dass es jetzt in die Lore aufgenommen wird, oder halt irgendwelche Gegenstände tauchen auf, irgendwelche neuen Leute tauchen auf einmal auf. Aber es geht wahrscheinlich jetzt voll weg von dem, was Fabian eigentlich uns sagen wollte. Aber irgendwie, alles, was sie bis jetzt gesagt haben, ist so ein bisschen, da kommt wahrscheinlich auch noch mehr. Und dann denke ich immer so, ja, ich sehe das aus so rein so erzählerischer Sicht und filmkritischer Sicht, aber ich kann der Serie irgendwie ultra viel verzeihen. so, weil die einfach so charmant.
Ich finde das einfach nicht schlimm. Gott, wir schauen halt gerne Soaps. Genau. Also ich hasse Soaps wie die Pest in Telenovelas, aber wenn ich eine halbe Stunde neben meiner Mutter sitze, während sie Sturm der Liebe schaut, bin ich schon voll drin in der Folge. Also ich kann nichts dagegen tun, was soll ich machen? Dann kann ich noch so viel auf meine Switch starren. Du kriegst ja alles erzählt.
Oh, kennt ihr, du
kriegst ja alles in deine Ohren geflüstert.
Kennt ihr Jane the Virgin? Das habe ich vor irgendwie 5 bis 10 Jahren mal immer geguckt. Ja, das ist eine Soap darüber, wie eine Soap gemacht wird. Das ist so eine richtige, da gibt's halt mit
aber
Absicht.
Aber gleichzeitig ist sie, also ja, hardcore eine Soap.
Genau,
also,
es gibt halt mit Absicht diese ganzen so absurden Twists. Es gibt halt so wirklich Sachen, wo du auch so bist, das ist so unrealistisch, aber es ist halt einfach so geil, weil so damit gespielt wird, dass es halt so unrealistisch ist. Ja, so, Wednesday, Soap. Ja, stimmt, hat wirklich Soap-Elemente.
Habt ihr denn eine Lieblingsfolge jetzt in der zweiten Staffel?
Ja, die Freaky Friday-Folge fand ich richtig cool, weil es halt, es war ja auch so ein bisschen so die, also erstmal war es witzig, einfach die beiden Charaktere so als komplettes Gegenteil zu sehen, wie sie sonst spielen. Und dann war es ja auch so ein bisschen so die Konklusion von allem, was in der Staffel zwischen Wednesday und Enid passiert ist. Und die Asylum-Folge fand ich tatsächlich auch ganz cool, aber auch vom Set her. Das sind so, aber ich glaube, die Freaky Friday-Folge ist meine Lieblingsfolge. Ah, das Finale? Nee, ich glaube, also ich würde sagen Freaky Friday.
So eine richtige Lieblingsfolge habe ich eigentlich nicht, aber ich mag es, wenn ich daran erinnert werde, dass das halt eine Coming-of-Age-Internatsgeschichte ist, wirklich. Und diese Bootcamp-Folge, die hat mich eigentlich daran erinnert, finde ich. Also da hatte ich den Eindruck, okay, das ist jetzt mal ein Schulausflug. So, cool, ich will einen Schulausflug sehen. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass es einfach ein Schuljahr ist. Und im Nachhinein würde ich mir das mehr wünschen.
Find's also, gut, dass du
gerade mal Mind geblowt hast, Fabian, muss ich echt sagen, nee, da könnt ihr mal dran drehen, dass sich das mehr nach Schule anfühlt. Das hat ja auch Potenzial.
Stimmt, es gibt einfach
halt mal zusammen zu den Klassen gehen. Der Lehrer ist merkwürdig und was für ein Mysterium hat er wohl und so, ne?
Es gibt Schulausflüge und so Events, aber es gibt keinen Unterricht. Also ich meine, das ist irgendwie witzig.
Das ist auch ein bisschen bezeichnet für die Herrschaft von Dort ist.
Stimmt.
Dass es nur um Spaß geht und T-Shirt-Kanonen.
Genau, und die Leute so zu sich zu ziehen.
Ja, und um das Spendenziel, ja. Genau. Was ja auch ein bisschen fehlt, ist so der, wenn wir schon von Coming of Age sprechen, sind so die Romanzen. Zumindest was so Wednesday betrifft. Und ich finde das tatsächlich eigentlich gar nicht schlecht, weil so die Romanze hat mich in der ersten Staffel ein bisschen gestört, weil das irgendwie nicht so wirklich zu ihrer Figur passt, so zu einer
aber
Figur,
wisst ihr, warum?
Die halt. Nee, warum?
Ja, also wegen dem einen Typen weiß ich.
Also warum der eine Typ nicht mehr dabei ist, meinst du?
Ja, den haben sie rausgestrichen, weil der einen Skandal am Arsch hat. Und Jenna Ortega hat das ja auch begrüßt. Also nicht wegen ihm jetzt, sondern sie findet es eh komisch, wenn man das jetzt unbedingt eine Romanze reinschreiben muss. Mhm. Das kann man auch weglassen. Ja. Und ehrlich gesagt, finde ich, tut das der zweiten Staffel ganz gut.
Genau, den Teenager, der Wednesday gewappnet ist, der muss erst noch erfunden werden.
Naja, ich finde übrigens, auch nicht.
Meine Lieblingsfolge ist auch die 6. Folge, in der Enid und Wednesday ihre Körper tauschen. Das ist auch so einfach genial, wie Jenna Ortega und Emma Myers die Eigenheiten ihres Gegenübers spielen. Fun Fact, Ortega und Myers hatten aber tatsächlich kaum Zeit zum Proben. Vielleicht an einem einzigen Tag mal eine Stunde, hat Emma Myers in einem Interview mit Moviepilot verraten. Die haben sich nämlich tatsächlich eher so Videos hin und her geschickt von sich selbst und das dann versucht zu imitieren. Mhm, und so haben sie dann den Stil des anderen gefunden. Wobei, man muss natürlich auch sagen, die haben halt auch schon davor eine ganze Staffel miteinander verbracht. Ja. Insofern, die kennen sich schon.
Ich kann auch trotzdem Wednesday nachmachen, wenn es sein muss.
Ja, okay. Aber trotzdem war es, also ich hatte
immer eine Kamera spielen.
Ich habe in keiner Folge so sehr gelacht wie in der 6. Folge, wo irgendjemand sagt, Enid und Wednesday halt, oder Enid als Wednesday, hi! Das war nicht so. Da waren so viele lustige kleine Ideen dabei. Also das war wirklich ein Highlight der zweiten
Staffel. Dass Wednesday auch wirklich allergisch gegen Farbe ist. Also buchstäblich,
ja,
fand ich auch
richtig gut. Da war ich auch überrascht. Ich dachte, das sei halt einfach nur so ein Wednesday-Spruch, aber die bekommt ja wirklich Ausschlag, wenn sie was Buntes trägt. Das war schon witzig, ja.
Ja, ich fand als schönes Detail da drin, dass sie die Stimmen getauscht haben. Also das, oder eben nicht getauscht haben. So, dass sie da mal geoverdubbt haben. Also das hilft natürlich dann auch, wenn man den anderen jeweils machen muss, dass man eben nicht auch so sprechen muss. Hauptsache, du bewegst dich so wie die andere Person.
Auch übrigens von Harry Potter geklaut. Kleine.
Ja, da habe ich auch dran gedacht.
Ach, stimmt. Ja, natürlich.
Von Bellatrix und Hermine.
Ja. Aber ich fand das so ein kleines, nettes Detail, damit du immer noch dran erinnert wirst, wem du da eigentlich zuhörst oder zusiehst in dem Fall. Nee, das war gut. Ja, bin ich bei dir. Das ist wirklich eine der besseren Folgen, obwohl es eine Freaky Friday Folge ist. Obwohl ich dachte nicht, schon wieder.
Aber wir Freaky Friday
ist ein Freakier Friday, genau, gehabt. Aber nee, ich finde das auch besser. Und generell finde ich, dass jede Folge, obwohl jeder Dialog, es ist auch wieder so berechnet von der Serie, jeder Dialog ist immer auch um One-Liner herumgeschrieben. Du merkst wirklich, die haben einen One-Liner für Wednesday. Und drumherum ist schon der Dialog geschrieben. Hauptsache, also der One-Liner steht teilweise zuerst, da habe ich das Gefühl. Aber trotzdem hat jede Folge mindestens einen, bei dem ich laut lache.
Ja, ich wollte gerade sagen, die One-Liner sind ja auch gut. Dann
die sind ja auch gut. Also sind da teilweise sehr aufgesetzt, aber fuck it, die sind gut. Also eine, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, das ist die beste, also ich paraphrasiere jetzt auch, weil es jetzt auf Deutsch übersetzen muss, aber mich hat ein Mutter-Sohn-Konflikt nicht mehr so interessiert wie seit Psycho.
Ja, ja. Was witzig ist, weil es ja diese ganzen Psycho-Anspielungen auch gibt mit den Vögeln, ja, und so.
Also, ja, genau. Ja. Ich mag sowas.
Ja, ich muss gestehen, mich hat dann irgendwann so dieser ganze Wednesday-Sarkasmus so ein bisschen, also auch dadurch, dass es halt sehr gewollt ist vom Drehbuch her, dass tatsächlich der One-Liner erst ja steht und dann führt halt der Dialog hin, und das merkst du teilweise auch. Aber es gibt tatsächlich einen einzigen in der ganzen zweiten Staffel, den ich wirklich witzig fand. Ganz am Anfang ist das, deswegen verrate ich es jetzt auch, wo Morticia eben Wednesday fragt, wann darf ich denn eigentlich mal dein Buch lesen? Und du hast so diesen inneren Monolog, wenn die Hölle zufriert und wenn es draußen Lava regnet. Und dann antwortet Wednesday, soon, Mother, soon. Das war wirklich witzig. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich mich tatsächlich schon ein bisschen an Wednesdays Sarkasmus übersehen.
Ich muss sagen, ich lache auch, also schon oft bei Wednesday, aber ich lache noch häufiger bei Wednesdays Familie. Ich liebe die einfach irgendwie, Gomez und Morticia, weil ich finde es so geil, dass die halt, ich meine, ja, es ist jetzt inzwischen auch schon so ein bisschen alt und so, dass die halt diese ganzen weirden, morbiden Eigenheiten halt so gut geschrieben haben und das halt alles so da reinpasst und dieses, wie diese Familie aufgebaut ist, was die essen, wie die sich unterhalten und so. Und dann passieren richtig häufig so Situationen, wo jemand so einen Satz sagt und als Person mit so einem nicht so morbiden Gehirn, also ich denke dann halt schon so eine Sache, die natürlich die Antwort darauf sein muss, wie zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, so irgendwie Essen sieht und das sind nur Kakerlaken, würde ich jetzt nicht sagen, nom nom nom, lecker. Und dann gibt's da irgendwie so Sachen, da ist es so ein Satz, der mir so in Erinnerung geblieben ist, als Wednesday und, ist das schon ein Spoiler, Wednesday und Morticia in den Wald gehen, sag ich jetzt mal so, muss ich jetzt spoilern? Ist das ein richtiger Spoiler? Eigentlich ja nicht, ich sag ja nicht, was, also, Mist, das ist ein, muss ich es im Spoiler-Part
erzählen? Sag, ich will's jetzt hören,
egal, ob's gespoilert ist. Ja, okay, zu nur ein bisschen rausschneiden, wo die beiden quasi ihre Unstimmigkeiten in einem Fechtduell, quasi bereinigen wollen. Und dann sagt halt Morticia so zu Gomez, Gomez, deine Tochter und ich gehen jetzt in den Wald, um unseren Streit mit deinem Fechtkampf zu klären. Und er nur so, ah ja, okay. Und alle anderen Leute wären vielleicht so gewesen, so, was bitte? Aber in deren Familie ist es halt so völlig so normale Sache, die man dann eben macht.
Die bekommen jetzt in der zweiten Staffel auch mehr zu tun, was ich denke mal, da dem geschuldet ist, dass sie tatsächlich auch so ein Fan oder Lieblinge der Fans sind. Also Pugsley geht auf dieselbe Schule wie Wednesday und Morticia und Gomez. Die wohnen tatsächlich in der Nachbarschaft von der Nevermore Akademie oder sie wohnen auf dem Gelände von der Nevermore Akademie. Finde ich eigentlich ganz gut, aber da muss so die Serie schon ein bisschen aufpassen, dass es dann immer noch, dass es immer noch eine Wednesday-Serie ist und nicht eine Addams Family-Serie. Das teilweise so war da so die Balance ein bisschen.
Ja. Das war einfach zu konstruiert, finde ich. Also das war wirklich, da bin ich komplett bei dir, das stört ein bisschen. Es war halt erstens, um die Fans zu pleasen, es hat sich aber auch angefühlt, es hätte Catherine Zeta-Jones gesagt, ich verlange mehr Screentime. Es kann nicht sein, dass ich das Kind nur zur Schule bringe und abhole und
zwischendurch
ab und zu mit anderen über sie rede. Ich will hier mehr Dialog, ich will mehr Anteil. So fühlt es sich an, ob das so war, weiß ich nicht. Und dadurch fühlt es sich sehr konstruiert an. Aber die müssen dir das ja auch 10-mal erklären, warum das so ist. So, es kommt ja noch dazu, weil das ja so blödsinnig ist, als würden auf einmal, es würde auf einmal Tante Petunia in Hogwarts wohnen. So ist das ja so ungefähr. Lustig. Was soll denn das?
Ja, dieses, klar,
es hat ein bisschen Potenzial, aber es ist zu viel.
Ich meine, es ergibt dann schon natürlich in der Storywelt Sinn, weil ja Morticia eben dann da sein muss für diese Gelder und so. Aber ich meine, es hätte auch jeder sonst ansonsten, Also, hast du, gut, es hängt schon zusammen.
Hätte für die Gelder doch nicht da sein müssen, ist doch Quatsch.
Ja, aber dann hätte, es ist schwierig jetzt ohne zu spoilern, aber dann hätte sie ja auch nicht so leicht beeinflusst werden können, wenn sie nicht vor Ort gewesen wäre. Ja,
das ist Kontrast. Wäre. Ich meine, das ist konstruiert.
So. Es ist super konstruiert. Ich war auch so,
dass
es
einfach... Du kannst auch beeinflussen, wenn sie einmal kurz die Tochter besucht. So.
Ja, das stimmt.
Sie nicht die ganze Zeit da sein.
Aber man hat schon gemerkt, die schreiben das jetzt dahin, damit die halt, ich meine, ja, vor allem Gomez müsste ja auch nicht mitkommen, theoretisch. Also praktisch schon, weil die können ja nicht so lange getrennt sein. Aber dass die halt dann an dieser Hütte da wohnen.
Das ist eher was ich faszinierend finde, wie die zwei nicht die Finger voneinander lassen, ja, können, wie nervig das eigentlich ist. Und da habe ich auch wieder erst durch einen TikTok gelernt, weil ich bin nicht so tief im Addams Family Lore. Das ist dem geschuldet, wo der Comicstrip herkommt, ich glaube aus den 50ern. Da war das quasi verpönt, Ehepaare als so liebend darzustellen. Mm. Als dieses knuddelittige und aha, du bist der Beste und ich liebe dich. Und man hat keine Konflikte untereinander. Sondern es war immer sehr streng alles. Ne? Die Frau ist zu Hause, macht das Essen. Der Mann kommt nach Hause, kriegt das Essen auf den Tisch gesetzt. So ist das. Und nicht so, ich liebe dich, du bist meine Göttin. Ne? So die ganze Zeit. Das war quasi Teil dieses abschreckenden Morbiden, was die Addams Family ausmacht. In den 50ern, dass das Familienbild von dem Ehepaar so unglaublich, wie soll ich sagen, das ist nichts in Frage gestellt. Das ist einfach nur pure Liebe und Vergötterung. Und das gepaart mit diesem Morbiden eben, ist selbst etwas sehr morbid-komisches, weil so ist die Gesellschaft nicht zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, heute ist es ja fast eher das Gegenteil, dass es so wirkt wie Teil von so einer Romantisierung eben aus Soaps und so weiter und aus Romanzen, dass Paare eben dahin wollen. Aber damals war das eine Parodie darauf, dass man genau sowas nie zeigt. Hm. Und das finde ich interessant. Also so wurde es mir erklärt. Ich hatte keine Ahnung.
Ich merke schon, wir kommen so langsam so an eine Spoilergrenze. Wir wollen eigentlich noch tiefer reingehen, aber wir können nicht, weil wir noch im spoilerfreien Part sind. Deswegen, bevor es jetzt gleich in den Spoiler-Part geht, habe ich noch eine abschließende Frage an euch. Würdet ihr denn jetzt die zweite Staffel weiterempfehlen, Lisa?
Ja, würde ich. Also ich habe mich gefreut okay. über die zweite Staffel. Ich meine, man muss halt, also ich finde halt, man muss sich darauf vorbereiten, dass halt ziemlich viel passiert und es ein bisschen überfrachtet ist. Und natürlich, wenn man es einen der ersten Staffel schon gestört hat, dass jetzt Sachen geklaut worden sind oder vielleicht ein bisschen zu convenient sind, dann stört einen das auch in der zweiten Staffel. Aber ich hatte trotzdem wieder sehr viel Spaß. Ich habe mich wieder gefreut, zu den Figuren zurückzukehren. Ich war gerne in Nevermore, habe gerne Mysterien gelöst. Ich hatte Spaß. So. Ich empfehle es weiter.
Ich empfehle es uneingeschränkt weiter für alle, die Wednesday erste Staffel schon mochten. Ja. Und wer die erste Staffel nicht mochte oder am gewissen Punkt ausgestiegen ist, den wird die zweite jetzt auch nicht zurückholen. Aber who the fuck cares? Hm.
Also, ja, wobei, also,
mögt ihr oder mögt ihr nicht?
Ich hatte so das Gefühl oder ja, dass die zweite Staffel nicht so ganz an den Hype der ersten Staffel anknüpfen konnte. Zumindest habe ich da nicht so viel auf Social Media mitbekommen, aber ich mag mich da auch irren.
Aber vielleicht auch einfach, weil es nicht mehr neu war.
Das ist Hype. Das ist jetzt nicht, ob ich es empfehle oder nicht. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, ne? Also da bin ich auch bei dir. Der Hype ist nicht mehr ganz so groß. Liegt aber vielleicht auch an dieser Aufteilung der Staffeln. Ich hatte das Gefühl, die erste Staffelhälfte hatte mehr Aufmerksamkeit, während die zweite Staffelhälfte, da hat jetzt nicht so jeder darüber geredet. Andererseits, ich war ja genau in dieser Zeit, als es released wurde, auf der Gamescom, also zwischen diesen beiden Staffelhälften. Und da war der Netflix-Stand der größte, glaube ich, der kompletten Gamescom und galt auch als der beeindruckendste. Der hat aber viele verschiedene Sachen abgedeckt. Also Stranger Things,
One Piece,
Lego-Schiff riesig gebaut und so. Aber es wurde immer wieder gesagt, Wednesday. Die Wednesday-Foto-Opportunities und so auf dem Netflix-Stand, richtig krass. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese popkulturelle Fußabdruck, den Wednesday hinterlassen hat, schon vor 3 Jahren, dass der noch nicht weg ist. Aber wie das jetzt aussieht, ich glaube, Streaming schaut trotzdem die Eins, oder?
In Deutschland jetzt ja, in global glaube ich nicht mehr. Aber trotzdem, da können wir vielleicht dann auch später noch drauf zu sprechen kommen. Generell, ja, würde ich die zweite Staffel weiterempfehlen, ja oder nein? Es ist einfach, mag man Wednesday als Figur? Dann ja, weil es ist halt mehr von Wednesday. Wenn nicht, dann wird euch die zweite Staffel auch nicht mehr überzeugen. So, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt in den Spoiler-Part für die zweite Staffel. Also, wenn ihr die zweite Staffel noch nicht geschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann ist das jetzt eure Spoiler-Warnung, Spoiler. So, eine Sache, die gespoilert werden kann jetzt, Larissa Weems, also gespielt von Gwendolyn Christie, kehrt zurück. fand ich sehr albern, vor allem auch die Erklärung, ich bin über 13 Ecken mit ihr verwandt, so, das ist so ein bisschen Rise of Skywalker Vibes, die ich da habe. Aber es ist halt, es ist so das bisschen das Gleiche wie mit den, wie mit Gomez und Morticia, also die Fanlieblinge, die können, die müssen sie einfach irgendwie immer weiter in diese Serie hinein reinziehen und dadurch wirkt das auch alles ein bisschen überfrachtet. Aber vielleicht wollen wir auch so ein bisschen dann noch übers Ende reden und denn, wie sich nämlich herausstellt, also die Serie ist ja voll mit Twists und Turns, ist der Zombie, also Pugsleys Zombie, ist der ehemalige beste Schulfreund von Gomez namens Isaac. Ich sag ja,
alles hängt mit der Adams Family zusammen.
Ja. Genau. Der will das zu Ende bringen, was er damals angefangen hat, nämlich seine Hyde-Schwester heilen und sich gleichzeitig auch an der Adams Family rächen. Oder wie es ein Artikel von Inverse ausgerückt hat, Wednesday kommt mal wieder eine Generation zu spät für die eigentlich interessante Geschichte, so wie schon in Staffel 1. Und
das ist aber hart.
Aber es ist halt irgendwie auch zutreffend, finde ich. Und dann ist so die Frage, wie gefällt euch denn das Ende? Also klar, es geht wieder nur darum, so den Status quo zu verteidigen. Alles ist am Ende wieder so wie vorher, bis auf eine wichtige Sache, über die wir dann auch gleich noch sprechen können. Und aber generell auch so wie schon in der ersten Staffel, so wenn die Adams Family halt mal irgendwie ehrlich miteinander reden würden, dann würden sich einige Mysterien auch sehr viel schneller auflösen. Also jetzt in der dritten Staffel, wenn es da wieder irgendein Mysterium geht, ich an Wednesdays Stelle würde als allererstes zu meinen Eltern gehen und sagen, so, jetzt sagt mir mal die Wahrheit.
Wie hängt aber diese Person mit euch zusammen? Was habt ihr da schon wieder gemacht?
Aber ansonsten ist Wednesday für eine Hauptfigur ziemlich unwichtig in der zweiten Staffel und auch gerade am Ende für die Story. Naja.
Ja, unwichtig würde ich jetzt nicht sagen.
Also wird ja trotzdem nicht passieren ohne sie.
Sie muss ja trotzdem das Ganze noch aufdecken. Und sie ist ja diejenige, die das rausfindet.
Well, ich weiß nicht, aufdecken ist halt so ein.
Aber sie ist schon weniger zentral als in den in der ersten Staffel. Das merkt man einfach, weil die Familie viel mehr Screentime kriegt und ihre Subplots hat. Ja, wir haben ja alle Subplots auf einmal.
In der ersten Staffel war es ja vor allem auch dieses ganze Ding mit Fish out of water, Wednesday kommt an eine neue Schule, Wednesday muss sich da erstmal einfinden und irgendwie auch lernen, auf ihre Art und Weise da irgendwelche Beziehungen zu formen und in so einem System, also so einer Gruppe auch zu funktionieren. Und das fällt ja alles jetzt so ein bisschen weg in der zweiten Staffel, weil sie jetzt ja eben so in Nevermore angekommen und wie Fabian ja meint, schon freiwillig zurückgekommen ist. Deswegen, ja, und gerät sie natürlich automatisch das ein bisschen mehr in den Hintergrund und dann haben wir ja, wie gesagt, noch diese ganzen anderen Sachen, die passieren.
Aber wie hat euch denn jetzt das Ende gefallen? Also ich fand, es war so als großes Finale der zweiten Staffel so ziemlich unterwältigend. Und es wirkte jetzt, ich meine, vergleicht es mal mit der ersten Staffel. In der ersten Staffel ist irgendwie so Lord Voldemort wieder zurückgekommen, so der Erzfeind aller Outcasts. Es ging darum, dass quasi Nevermore vernichtet wird und gemeinsam mit den anderen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden haben sie so halt den richtig krassen Oberbösewicht besiegt. Und jetzt in der zweiten Staffel wirkt es so ein bisschen so wie so eine Nebenquest der Adams Family. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen.
Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen underwhelmed irgendwie vom Ende. Aber das Ende für mich ist eher spannend dadurch, dass ich mich jetzt frage, was jetzt noch wieder passieren wird in der dritten Staffel, weil vielleicht reden wir da eher später drüber, weil so viele Sachen offen gelassen werden oder angedeutet werden. Ich muss sagen, ich fand halt auch diese ganze Hyde-Familie, also um Tyler und seine Mom und seinen Onkel, ich fand die auch so ein bisschen nervig oder / langweilig irgendwie. Also ich habe mit denen nicht so viel anfangen können. Deswegen, dass sich dann am Ende so alles um die gedreht hat, so war ich jetzt nicht so der. Also da fand ich diesen Pilgrim-Dude, diesen bösen Typen aus der ersten Staffel irgendwie deutlich interessanter. Ich find's ganz cool, dass Enid sich so geopfert hat für Wednesday, weil er die ganze Staffel davon handelte, dass Wednesday sich im Prinzip für Enid eigentlich opfert die ganze Zeit und Enid halt retten will und darunter dann irgendwie deren Beziehung leidet, beziehungsweise Wednesday sie auch wegstößt und dass das dann sozusagen am Ende so geflippt wird. Finde ich cool und dann auch wiederum spannend für die dritte Staffel, wie dann Enid auch so Ihnen ist da komplett aus ihrer Komfortzone jetzt gerissen worden. Ich meine, es ist ja natürlich auch was komplett Krasses, was ihr passiert, dass sie halt nicht nur ein Werwolf ist, sondern halt dieser Alpha-Werwolf ist. Aber sie ist halt das bunte, fluffige Starbucks-Latte-Girl und auf einmal ist sie jetzt halt als Werwolf irgendwie ist sie nicht nur, das ist vielleicht ein bisschen zu, sie hat ja noch die genaue die Seite, das wird ja auch besprochen in der Staffel, dass sie stark ist, obwohl man es auf den ersten Blick nicht sieht, aber trotzdem ist sie halt alleine im Wald.
Aber lass noch mal, also reden wir gleich drüber, lass noch mal über das Ende sprechen, weil so von der Mimik und Gestik interpretiere ich jetzt, Marco, dass du mit dem Ende eigentlich schon oder zumindest mit dem Finale schon ganz zufrieden bist, oder?
Es ist jetzt nicht so, dass das Finale der ersten Staffel mich vom Hocker gehauen hätte. Und deswegen,
ja.
Ich glaube, das zweite, vielleicht ist auch Recency Bias, hat mir fast besser gefallen.
Und warum?
Dass sie im Kopf, ich mag einfach so ein paar kleine Ideen, zum Beispiel, dass sie im Kopf aus dem Isaac Knight einen Fink gemacht hat. Also, oh. Das war mir sogar, ich hatte halt die Theorie gehört, das war das mit der Hand, wenn man drauf achtet, der Zombie benutzt nie die rechte Hand. Also er hat sie immer nur so angelehnt oder benutzt die ganze Zeit die linke und dann habe ich bei der zweiten Staffelhälfte halt explizit drauf geachtet und fuck, er benutzt ja wirklich nur die linke und im Intro krabbelt Thing aus diesem Baumstamm heraus, wo der drunter vergraben war. Im Intro. Also das ist eine der letzten Animationen, stimmt, bevor Directed by Tim Burton kommt. Das ist, da kommt Thing aus dem Baumstamm raus. Und das fand ich schon wieder cool. So, das sind so Sachen, habe ich ja von Anfang an, wie wir so sagen, die jetzt, hier Wednesday mit anderen Augen gesehen. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie süß und cool. Und dass am Ende halt die Hand den Tag rettet und er sich da selber haut, ist es simpel und billig im Verhältnis zu dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Ja, ist es jetzt aber schlimm? Nö, ich mag sowas halt ehrlich gesagt lieber als zwei Hides, die sich CGI-mäßig kloppen, bis einer runterfällt. Das ist mir so wurscht, piep egal. Sowohl in der Staffelhälfte als auch in der ersten Staffel mit dem Hide. Der sieht ja wirklich noch aus, als wäre er vor 20 Jahren für Harry Potter animiert worden.
Das check ich auch nicht, warum der so komisch, das frage ich mich die ganze Zeit, warum die da
sich mehr
Mühe mit dem CGI gegeben haben und dass sie in der zweiten Staffel das vor allem so gelassen haben. Das habe ich mich auch gefragt die ganze Zeit. Aber
das ist halt so, ja. Ist ja nur fürs Fernsehen, ne? Ja, so machen wir CGI und fertig. Und wenn man weiß, wie das am Ende aussieht, dann installiert man es von Anfang an anders. Dann zeigst du es noch mehr im Dunkeln, machst noch kürzere Shots. Du hast nicht dauernd Szenen, wo du den kompletten Körper siehst, sondern ja, wie die Leute darauf reagieren, was sie sehen und zeigst ein paar Nahaufnahmen. Also du kannst es schon geschickter machen, wenn man es will. Aber da wollte man es nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, wofür auch? Du kriegst dann trotzdem keinen echten krassen Grusel dabei. Ist schon okay. So, ich kann der Serie einfach nicht böse sein. Also selbst wenn sie mal, zum Beispiel die Freaky Friday-Folge fand ich auch ganz gut, aber die ist ja ewig lang, ne? Die ist 70 Minuten oder so.
Echt, die können ja nicht so lang vor.
Ja, achte mal drauf. Also ich habe die gespürt, weil ich war müde und ich musste. Und dann spürst du das, wenn du auf die Uhr guckst dabei. Bei den nächsten zwei habe ich es nicht mehr so gespürt. Da war ich schon wieder zu sehr drin.
Das waren auch wieder die beiden Tim Burton-Folgen, glaube ich, die letzten beiden.
Okay. Ja. Immer besser inszeniert, stimmt.
Ich fand
auch. Hängt's auch damit zusammen.
Ja, vielleicht. Am Ende fand ich übrigens auch noch gut, dass die Familie dann so zusammengekämpft hat und zusammen in diesem Turm ist und dann quasi zusammen das böse TM besiegt hat. Nachdem sie ja die ganze Staffel darum ging, um dieses Familienthema auch.
Und ich finde das irgendwie ganz nett. Ich mag diesen quasi Frankenstein, der aussieht wie Tim Burton auch noch. Ich glaube, das ist auch so ein Meta-Kommentar, dass er die Haare von
dem hat. Sieht wirklich aus wie Tim Burton.
Ja, vor allem mit der Stop-Motion-Fassung. Also ja. in der ersten Staffelhälfte. So, das sind so kleine Sachen, die ich einfach mag. Weißt du, solche Details, dann ist mir der Rest auch egal. Das muss jetzt nicht so super episch sein. Es darf gerne ein bisschen weniger episch sein, habe ich das Gefühl. Dann mach lieber das Mysterium ein bisschen interessanter.
Und schick die Leute in den Klassenraum.
Das wäre mir ehrlich gesagt fast lieber. Und ein bisschen mehr Schulleben, das hätte ich wirklich gerne. Also das ist etwas, was mich jetzt, wo Mohabin das erwähnt hat, so richtig gestört hat an der zweiten Staffel. Ich konnte mit dem Finger nicht drauf zeigen. Stimmt, es fühlt sich nicht mehr an, wie in die Schule gehen. Also gerade auch in der ersten Staffel war es ja immer ein Thema, dass sie drücken muss, glaube ich, dass sie um den Unterricht herum planen muss und so weiter. Das ist ja alles hier gar nicht mehr der Fall. Es spielt eh alles abends, jeder rennt überall hin, Leute rennen dauernd in den Raum rein, erklären den anderen, was zu tun ist und rennen dann wieder raus. Das ist wie Fernsehen in den 90ern oder Anfang der Nullerjahre. Da war das auch immer so in den Fantasy-Serien, wenn man Zeit strecken musste, dann hat man das halt so gemacht. Die Leute erklären sich gegenseitig den Plot nochmal und richtig lange.
Und also dann bei Buffy in der
Bibliothek. Okay, dann rennen sie weg. Dann, ja, das hat so ein bisschen Buffy-Vibes. Aber irgendwann hatte ich das wieder gefressen. Irgendwann war ich so, ach, weißt du was, irgendwie ist das doch wholesome. Irgendwie ist es doch schön, dass das mal wieder so wie früher ist. Und auch alle Themen, die geklaut sind von früher sind quasi, das ist doch auch irgendwie schön und nett. Und da könnte, das ist mir wirklich scheißegal, wie spektakulär das Finale ist. Ich habe eher das Gefühl gehabt, als sie da wegfährt am Ende und Thing auch noch hinten so dranhängt am Motorrad, habe ich eher gedacht, wenn es jetzt schon die dritte Staffel gäbe, würde ich sofort weiterschauen.
Ja, ich auch.
Das weiß ich. Ich hätte auch am selben Abend einfach weitergeschaut, weil ich ein bisschen mehr Zeit in dieser Welt verbringen will. Und ich hoffe, wir werden nicht wieder 3 Jahre warten müssen. Ich glaube, haben die das nicht sogar back-to-back gedreht? War da nicht was?
Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ja schon gleich mit angekündigt worden auch.
Ja, ja.
Kann ich euch gleich erklären. Vielleicht, wenn ihr jetzt zu dem Ende, zu dem Finale nichts mehr so zu sagen habt, vielleicht können wir noch so ein bisschen Pros und Cons der Staffel so abarbeiten. Also ich finde, du hast es ja genau andersrum gesehen. Ich finde, dass es tatsächlich mehr Schauwerte gibt. Also mag sein, dass sie vielleicht an einigen Stellen was gespart haben, aber es wirkt irgendwie abwechslungsreicher als die erste Staffel, dadurch, dass man halt noch verschiedene andere Setpieces hat, so wie das Hammercamp oder die psychiatrische Anstalt. Und was mir auch eben gut gefallen hat, dass die anderen Figuren neben Wednesday auch glänzen können, so wie Pugsley und Bianca und so, was natürlich dann auf Kosten von Wednesday geht. Habt ihr sonst noch irgendwie so andere Sachen, die ihr vorheben wollt, die euch gut gefallen haben an der Staffel?
Ich mochte ja die, ich weiß, wir haben schon gesagt, dass es schon ein bisschen billig war, warum jetzt die Wednesday, die Adams-Familie auf dem Campus da auch war, aber ich mochte an sich schon diese Familiendynamiken irgendwie. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Und die Frankenstein-Thematik fand ich auch cool. Ja, dass diese Hitchcock-Anspielung für Vogelsache, wobei das auch ein bisschen einen negativen Punkt umleitet, aber vielleicht will Marco erst noch was Positives sagen, bevor ich in...
Nee, ich müsste echt überlegen, was mir jetzt besonders negativ oder besonders positiv noch in Erinnerung geblieben ist.
Ja, warte mal, da kommt, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben.
Fabians Liste.
Okay, also.
Aber Fabian muss doch unbedingt mit dieser Serie abrechnen.
Aber ich muss kurz meine eine Sache sagen, bevor du in deinen krassen Monolog verfällst. Meine eine negative Sache, die ich habe, ist, dass ich ein bisschen schade fand, dass der Guestcast nicht so viel Zeit hatte, um genutzt zu werden. So Billy Piper zum Beispiel, als, Isadora Capri, dann Thandie Newton mit als Dr. Fairburn und hier diese Stonehurst-Vogelfrau gespielt hat, Heather Matarazzo. Warte, ist das die aus Plötzlich Prinzessin? Heather Matarazzo? Das stelle ich gerade live fest.
Den blassesten Schimmer.
Moment, das wird jetzt recherchiert. Und los,
Google. Das recherchiert doch mal.
Ja, das ist aus Plötzlich Prinzessin, die beste Freundin Lily von Anne Hathaway. Ja, oh mein Gott. Okay.
Oh, krass.
Deswegen, da fand ich, hätte man, also ich meine, es gab einfach keine Zeit, aber ein bisschen schade, dass es so jemanden wie Billy Piper in der Serie gibt oder Thandie Newton und dann sind
ich
finde
ja auch eher so ein Teaser. Weißt du, das würde ich der Serie noch vorwerfen, dass es sehr konstruiert ist. Also, dass sie wissen, konstruiert im Sinne von berechnend, dass wir müssen noch das einführen und Billy Piper soll ja nächste Staffel auch noch kommen. Wir müssen noch mehr Sachen aufmachen, die erst nächstes Jahr oder so nächstes Schuljahr zumindest aufgelöst werden. Die Cameos sind halt wirklich Cameos.
Also Lady Gaga haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, das war das Cameos, the Cameo aller Cameos.
Das war ja wirklich, hätte sie ja gar nicht gebraucht, die ganze Rolle. Hätte auch ein dressierter Affe spielen können, ist scheißegal. Aber sie haben natürlich Lady Gaga genommen, die auch noch einen Song, glaube ich, zu Wednesday gemacht hat. Oder auch noch in dem Kostüm und so. Und natürlich wissen sie, ey, der eine virale Moment, mit dem keiner gerechnet hat, war der Tanz. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch geileren Tanz. Und sie packen einfach zumindest einen richtig krass durchchoreografierten Tanz rein, der auch so inszeniert wird und dadurch aber jede Magie verliert, finde ich. Mhm. Ich finde, eine Jenna Ortega, die da auch, wie wir im Nachhinein erfahren haben, sich das quasi im Trailer ausgedacht hat.
Und mit Corona gemacht hat.
Und das dann einfach gemacht hat. Genau, hat sie nicht sogar krank performt?
Ja,
oder?
Das falsch ja genau, sie hatte Corona, als sie das gemacht hat.
Ach du Scheiße, ne? Mhm. Und dann hat sie diesen super ikonischen Tanz gemacht, der wirklich einzigartig wirkt. Und hier haben sie gedacht, sie toppen das und es war nett anzusehen, aber
es war nicht so der Moment. So, ja. Nee, aber sorry, das Fabian, jetzt halt habe ich doch wieder das Gespräch chasing. Sehr weit weggelenkt.
Nö, macht ja nichts.
Jetzt kommt die Liste.
Nee, eigentlich sind es auch schon alles Sachen, die wir schon angesprochen haben, aber ich finde, wir sollten noch ein bisschen noch was drüber hinaus sagen. Zum einen eben die überfrachtete Story, die wir jetzt immer wieder mal gedroppt haben. Und was meinen wir denn damit? Also in der ersten Staffel gab es ja ein Mysterium, auf das alle Handlungsstränge hinausgelaufen sind. Also der Hyde-Plot und der Vorsehungsplot waren durch Marilyn Thornhill miteinander verbunden. Auch so eine Soap, auch so ein Soap-Name, ne? Marilyn Thornhill.
Stimmt.
Und in der zweiten Staffel gibt's halt so, sag ich mal, 3 große Plotpoints, die aber eher parallel laufen. Also das Mysterium um die Raben, Slurp und die Hintergrundgeschichte von Biancas Mutter. Und dadurch wirkt es halt.
Und der Kult.
Und dadurch wirkt das halt alles so überfrachtet. Dann kommt halt noch hinzu, dass Wednesday ihre Visionsfähigkeit verloren hat. die sie dann auch noch irgendwie zwischendurch versucht wiederzubekommen. Und dadurch hat irgendwie keiner von diesen Story-Strängen so wirklich Luft und Raum zum Atmen. Und es wirkt alles ein bisschen überfrachtet. Das ist mir schon arg aufgefallen und dadurch auch so das Meanderte so hin und her. Klar, das große Mysterium in der ersten Staffel war jetzt auch nicht so der Brüller, sage ich mal. Aber mir hat deswegen die erste Staffel, glaube ich, tatsächlich besser gefallen, weil sie so ein bisschen stringenter war. Ich mag es, wenn Sachen stringenter sind. Ich mag es nicht so, wenn Sachen so meandern und so sich so verlaufen, fand ich.
Viel runder, definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Andererseits ist die zweite so überfrachtet, dass sie mich nicht so sehr mit der Nase drauf schubst, wie wenig interessant das Mysterium eigentlich ist. So krass ist es halt nicht. So.
Ja, schade, dass Laura gerade nicht hier
ist. Dann habe ich lieber viele kleine als ein großes. Weißt du, was ich meine?
Laura meinte doch, dass zu uns irgendwann letztens, dass sie, als sie Wednesday Staffel 1 geguckt hat sie irgendwann, weil Laura ist natürlich obviously auch noch mal mehr Drehbuchexpertin, aber dass sie irgendwann angefangen hat, sie hat das mit einer Freundin geguckt, dann hat sie irgendwann auf Zettel geschrieben, was in der nächsten Folge passieren wird und das quasi verdeckt irgendwo hingelegt und dann haben sie es nach der Folge aufgemacht, um zu gucken, was passiert ist. Geil. Und es ist tatsächlich mehr oder weniger oder relativ häufig anscheinend so passiert.
Bin ich absolut sicher, dass Laura das hinkriegt. Und ich glaube auch, dass wir auch das ein oder andere richtig vorhergesagt hätten. Ja. Weil, wie gesagt, diese Formelhaftigkeit von Netflix ist da einfach auch drin. So, und dann meine ich nicht diese coolen Fansachen, also diese coolen Details wie mit der Hand, sondern wirklich, okay, der Typ ist shady. Logischerweise muss der Typ, in den sie sich verliebt, der muss erstmal da wirklich böse sein und so weiter. Und der andere ist der Rockstar, mit dem sie am liebsten abhauen würde. So, das ist, war ja so klar, ne? Und dass Laura dann auch noch den Beat genau vorhersagt, in welcher Folge der passiert, ist halt ihre magische Fähigkeit. Das stimmt. Aber das meiste davon können wir alles vorhersehen. Und das ist natürlich auch mit der Familie zusammenhängt. Und die Serie guckt ja quasi, die schreit ja ins Gesicht, dass es so ist.
Aber wie habt ihr das denn jetzt, wie war es denn jetzt für euch in der zweiten Staffel? Weil ich fand, dass das Mysterium in der ersten Staffel, das konnte man erraten, vielleicht war es auch zu einfach, aber ich fand jetzt in der zweiten Staffel waren die Twists irgendwie, also zum Beispiel Tylers Mutter lebt noch, Slurp ist der Onkel von Tyler, Dort ist der Mastermind hinter Morning Sun, das wirkte irgendwie so, weiß ich nicht, das konntest du nicht erraten und dadurch wirkte es auch so ein bisschen zufällig. Also nichts davon war jetzt so, oh mein Gott, das überrascht mich voll, sondern so, ja, okay, this happened.
Es wirkt soapig, das haben wir ja schon gesagt. Und das ist der Punkt so ein bisschen, es wirkt soapig, aber deswegen kann ich es ja Wednesday verzeihen, weil das ist alles sehr soapig. Auch schon in der ersten Staffel, nur hier ist es noch krasser. Stimmt, dann gibt's mehr Abwechslung.
Ich hätte gedacht, dass in einem Labor die Frau, die sie dann befreit hat, dachte ich erst, dass das Ophelia ist. Aber dann erfahren wir ja am Ende der Staffel, was mit Ophelia anscheinend passiert ist. Was Ähnliches eigentlich. Ja. Nur von, dass es von ihrer eigenen Mutter eingesperrt ist. Ja.
Was mich auch noch gestört hat, ich habe noch einen Punkt habe ich noch. Viele der Figurenkonstellationen funktionieren nicht für mich, finde ich. Also so Enid und Agnes sind auf einmal Besties und machen halt ihren tollen Tanz zusammen. Das wirkt aber vollkommen konstruiert, weil die haben sich davor halt richtig zerstritten und es fühlt sich für uns nur, also gefühlt funktioniert das, weil eben Agnes so diesen Moment in der Selbsthilfegruppe hat, den bekommt aber Enid gar nicht mit. Also warum sind die jetzt auf einmal wieder beste Freundinnen?
Weil das so ist wie mit Harry Potter und nachdem sie den Troll besiegt haben, alle auf einmal BFFs sind, obwohl sie sich vorher gehasst haben.
Ja, aber ich fand das umgekehrt. Weißt du, ich sehe das aus einer anderen Perspektive, so konstruiert das alles ist. Ich finde das ja irgendwie sweet. Weil ich denke mir auch die ganze Zeit, warum seid ihr denn so gemein zu dieser Agnes? Ist sie ein komischer Creep? Ja. Ist sie aber ein Kind und irgendjemand muss ihr mal sagen, wie die Welt funktioniert und dass sie das lassen soll? Auch ja.
Fairerweise muss man sagen, dass sie versucht hat, ihn nicht umzubringen. Da wäre ich vielleicht dann auch erstmal ein bisschen salty.
Ja, stimmt. Aber dann sind die auch, aber irgendwie ist das ja, dieses Umbringen ist ja anscheinend, hat da keiner so richtig Angst vor, zu sterben in dieser Serie. Und irgendwie, so soapig wieder, richtig tot ist auch anscheinend niemand jemals. Die kommen in irgendeiner Form immer wieder. Ich fand das schon, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen kitschig, ich fand das schon ein bisschen süß, wie die Enid und die Agnes sich dann am Ende endlich mal angefreundet haben. Weil so weit sind die ja gar nicht voneinander entfernt. Sie wollen auch beide verzweifelt ein guter Freund für Wednesday sein. Und die will sie verzweifelt nicht zugeben, dass sie Gefühle für ihre Mitmenschen hat und sich für sie einsetzt. Auch da ist ein schöner Satz gefallen, der mir im Gedächtnis geblieben ist von ihr. Als Enid ihr das gesteht, dass sie ein Alpha ist, glaube ich, und dass sie, wenn sie sich dauerhaft verwandeln könnte, ob Wednesday sie erlösen würde davon, von diesem Schicksal. Dann sagt Wednesday so schön, ich habe kein Problem damit, dich zu jagen. Oder irgendwie sowas, ja. Ne? To hunt you down.
Oh, danke.
Und das hat sie mit so einer schönen, trockenen Art gesagt. Auch wieder sehr berechnend, auch wieder sehr um den One-Liner herumgeschrieben. Aber irgendwie mag ich das, dass sie ihre Liebe immer nur so ausdrücken kann. Mhm. Und das ist mal was anderes. Ja, Mai, es ist schon eine sehr teenie-freundliche, wholesome Serie. Und da mag ich das auch, dass es teenie-freundlich und wholesome mit den Charakteren auch so zu Ende geht. So, also das ist doch, das finde ich gar nicht schlimm. Wirklich nicht, gar nicht.
Okay, ich merke schon, ich komme mit meiner Kritik bei euch nicht weit. Nein. Dann ist das so.
Du hast ja nicht Unrecht. Du hast ja nicht Unrecht. Die Frage ist, ob man das akzeptieren kann. Weil ich kann auch stundenlang, wie gesagt, Sturm der Liebe kritisieren, aber am Ende des Tages guckt es meine Mutter jeden Tag und ist sehr happy damit. Wer bin ich, dass ich ihr das madig mache?
Na gut, dann werfen wir noch einen Blick in die Zukunft, würde ich sagen. Also die dritte Staffel ist natürlich schon von Netflix bestellt und soll auch schon im November mit der Produktion beginnen. Wartezeit also nur 1,5 Jahre, Fragezeichen, also 26, nicht 27, hoffentlich. Es wird auch ein Spin-off geben, was das genau wird, weiß ich allerdings nicht.
Gab es nicht so eine Theorie, dass es ein fester Spin-off gibt zu Uncle Fester?
Wäre cool, also fände ich interessant.
Ich finde es eigentlich witzig bei ihm, dass man genau gerade nicht weiß, was alles passiert ist und was er alles gemacht hat, weil
ja, okay.
Durch die paar Szenen, die man mit ihm sieht, ist es immer so ein bisschen so, okay, er hat wahrscheinlich doch deutlich verstörendere Dinge schon getan, aber dadurch, dass man es nicht weiß, ist es eigentlich noch
ich dem wirklich die ganze Zeit folgen, das kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Vielleicht also, ein bisschen anstrengend.
Aber ich kann mir auch kein Better Call Saul Spin noch vorstellen und guck, was passiert ist. Also, keine Ahnung.
Wer weiß.
Ja. Lisa, du hattest so ein paar offene Storyfäden noch angesprochen, über die können wir ja vielleicht jetzt noch reden. Und zwar, hatte ich so das Gefühl, dass sie jetzt wissen, dass sie einen Erfolg haben, also dass Wednesday richtig gut angekommen ist und dass sie deswegen so ein paar Sachen absichtlich offen gelassen haben, um dann eben in der dritten Staffel noch mehr zu haben, über das sie dann sich auslassen können. Zum einen eben die Frage, wird Wednesday ihre Kraft wieder zurückbekommen? Mhm. Also das ist ja jetzt aufgemacht worden, großes Ding eigentlich in der zweiten Staffel und nicht aufgelöst, also wer weiß, vielleicht machen sie da jetzt in der dritten Staffel weiter, weil wir haben ja mit Tante Ophelia da ja jemanden, der ihr vielleicht helfen könnte oder vielleicht auch nicht.
Ich find's auch ein bisschen interessant, wie die Oma von ihr, die Mutter von Ophelia halt, die ganze Zeit zu Wednesday sagt, komm doch mal über den Sommer bei mir vorbei und wohn ein bisschen bei mir, während sie die ganze Zeit halt Ophelia im Keller hat, die an die Wand geschrieben hat, Wednesday muss sterben. Denke ich mir halt auch so ein bisschen so, warum genau möchtest du die zusammenbringen? Was soll da daraus entstehen? Vielleicht.
Naja, vielleicht hast du will ja die Oma diesen Befehl Folge leisten.
Ja, genau. Das. Schauen wir mal, was wird, wie man so schön sagt.
Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil es gibt ja schon einige Parallelen zwischen Hester Frump und Wednesday. Ich glaube, die finden sie wirklich cool.
Ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, den ich jetzt doch vermisse gerade, die Welt der Normies.
Ja.
Also wir sind die ganze Zeit in der Welt der Outcasts und ich glaube, es gibt überhaupt eine einzige Szene, die wirklich in der Stadt spielt.
Wir sind gar nicht mehr in dieser Stadt, das wollte ich eben auch schon sagen.
Ja, eben, aber es ist gar nicht mehr in der Stadt. Hatte vielleicht auch in Wirklichkeit damit zu tun, dass es aufwendiger ist, für die zu drehen, weil die drehen doch fast alles in Osteuropa, ne, für diese Serie. Aber diese Innenstadtgeschichte war entweder ein sehr aufwendiges Set, oder es war doch in Amerika gedreht. Weil das war schon sehr amerikanisch, wirkte das alles, ne? Und sowas besuchen die halt gar nicht mehr. Also nach dem Motto, die Leute wollen das doch eh nicht sehen. Dabei fand ich den Kontrast eigentlich ganz nett, wie Normies reagieren auf Wednesday. Weil egal wie creepy und verrückt Wednesday ist, für die anderen Outcasts ist es ja nicht so besonders.
Es ist wirklich jetzt die Frage, ob wir das in der dritten Staffel noch zu sehen bekommen. Es ist ja generell die Frage. Ich glaube nämlich, dass sich die dritte Staffel so von dem, was wir jetzt so von der Story mitbekommen, deutlich unterscheiden können von der zweiten Staffel. Also Enid ist ja jetzt für immer, Fragezeichen, eine Alpha-Wölfin. Und Wednesday macht sich natürlich auf, um ihre beste Freundin zu retten.
Darf ich eine Laura machen?
Ich pack jetzt
in einen Zettel, wie die ersten zwei Folgen aussehen. Sag mal die erste Folge.
Okay.
Die erste Folge ist, sie catcht Enid wieder ein, schafft es, sie zurückzuverwandeln und dann beginnt das normale Schuljahr.
Mm. Ja, also ich glaube auch.
Ich glaube, das wird gar nicht so Roadtrip-mäßig, das ist nur der Staffelauftakt.
Ich glaube, es wird auch nur eine kurze, oder vielleicht die erste Folge, weil diese Dynamik zwischen Enid und Wednesday ist ja quasi eins der wesentlichen Elemente in der Serie. Und wenn Enid die ganze Zeit in Werwolf-Form ist, dann funktioniert das halt gar nicht mal so gut.
Wäre auch zu teuer wahrscheinlich.
Ja, wäre wahrscheinlich auch zu teuer.
Und das hat wirklich tatsächlich ein bisschen in der zweiten Staffel gefehlt. Das war in der ersten Staffel sehr viel stärker da. Und das war so mit eins der besten, so die Chemie. Und die Interaktion zwischen Enid und Wednesday.
Ich fand also das gar nicht, ja, ich habe das auch gelesen von einigen Leuten, dass sie das gestört hat. Ich fand das gar nicht so viel weniger irgendwie vom Gefühl her bei mir. Aber kann natürlich sein, dass es eigentlich weniger war.
Aber ich glaube, da wirst du wahrscheinlich ins Schwarze getroffen haben, Marco, dass sie das dann relativ schnell abfrühstücken und es dann doch wieder nur, in Anführungszeichen, eine Nevermore-zentrierte Staffel wird. Aber warum auch nicht? Ich meine, hast du ja schon gesagt, ja. Marco, wir kommen halt jedes Jahr gerne wieder zurück nach Nevermore und irgendwie ist das ja auch cool.
Es gibt ja wahrscheinlich dann noch so ein, das, was das andere Set sein wird, ist ja dieses Hyde Camp dann wahrscheinlich, wo Tyler mit dem Billy Piper Charakter dann hingefahren ist. Wo ich mich auch frage, ich meine, es gab ja diese eine Szene am Ende im Turm, wo Wednesday quasi Tyler ja eigentlich mehr oder weniger befreit hat, um halt auch diese Maschine außer Kraft zu setzen, aber auch, weil sie ihn nicht töten konnte und dann sagt sie ja so, oh, das war wohl ein Versehen, ich habe nicht getroffen, was natürlich bei Wednesday total unlogisch ist, dass sie irgendwie mit einer Axt ihr Ziel verfehlen würde. Und deswegen, weil wir auch so ein bisschen über Love Interests gesprochen hatten und so, da ist ja noch diese Verbindung zwischen den beiden. Und du meintest ja eben, Fabian, dass es diesen Teenage Boy, der Wednesday quasi handeln könnte, muss erst noch gefunden werden. Und vielleicht ist das ja quasi gerade ein literal Monster. Aber eigentlich fände ich es blöd, wenn sie das wieder aufwärmen. Aber sie haben es ja irgendwie warm gehalten mit den beiden die ganze Zeit. Außer durch Blicke ja, von Tyler und so.
Ja, jetzt, wo der andere nicht mehr da ist.
Genau. Gibt's noch keinen neuen. Also ja, da wird auch
damit erklärt, weil er ja ein Hyde ist, das ist ja krankhaft und er kann ja nichts dafür. Genau. Und dann ist man halt mit dem Hyde. Keine Ahnung, oder sie lassen es endgültig.
Oder sie machen Redemption Arc, weil ich meine, er hatte ja schon gute Eigenschaften, auch wenn er die ganze Zeit halt verheimlicht hat, dass er eigentlich...
Ja, das meine ich ja. Ist ja. So eine Halb-Redemption Arc, ja. Ende der dritten Staffel. Dann kommen die doch so ein bisschen zusammen oder auch nicht, weil jetzt will die Welt nicht, dass die zwei zusammen sein können. Das ist dann Thema der vierten Staffel. Oh mein Gott, ich habe wieder was in den Briefkasten gesehen. Wir schauen nächstes Jahr nochmal drauf, ob da was dran ist oder ob das alles totaler Blödsinn war. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass jetzt eine halbe Staffel lang sie im Wald der Enid hinterherjagen, weil wie wir aus Harry Potter wissen, du kannst nicht den ganzen Film nur im Wald mit Zelten spielen lassen, das ist todeslangweilig. aus Harry Potter. So, und ich glaube, damit haben wir jetzt genug Referenzen aufgezählt. Aber du hast noch was zu den Zuschauerzahlen aufgeschrieben, Fabian, das würde mich mal interessieren.
Ach so.
Was sagt denn da die Welt?
Ach, das wollte ich eigentlich jetzt weglassen, aber gut, ja, die Views sind, das ist mega unspektakulär, die Views sind ähnlich hoch wie bei der ersten Staffel, was ja jetzt auf den ersten Blick gut ausschaut, aber laut Forbes ist das eigentlich ungewöhnlich, denn normalerweise steigern sich Zuschauerzahlen von Staffel zu Staffel oder sollten sich steigern.
Vielleicht war es einfach so schwer, sich zu steigern von dieser krassen Zuschauendenzahl, die es in der ersten Staffel gab, dass deswegen dieser Unterschied nicht so groß ist.
Also sie haben es zum Beispiel mit Squid Game verglichen, da war ja dann auch so, das ist auch so ein bisschen leicht abgefallen, es lag eventuell auch daran, weil die Leuten die zweite beziehungsweise dritte Staffel nicht so gut gefallen hat. Hier ist es aber nicht so, auf Rotten Tomatoes kommt die zweite Staffel tatsächlich besser an als die erste. Insofern, vielleicht war es so ein bisschen, dass es so zweigeteilt war, dass du es nicht so am Stück bingen konntest, dass es da so ein bisschen Views verloren
Leute,
hat.
Die warten, bis die zweite Hälfte da ist. Das ist auch so etwas, wo ich mir denke, aber es ist auch so gedacht, dass man es so gucken kann, dann kann man es auch so ruhig so gucken, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in meiner Bubble immer wieder, ich warte, bis alle Folgen da sind, damit ich alles in einem Tag gucken kann, so nach dem Motto. Es ist doch schön, dass man sich wie bei Alien Earth auch einfach mal Folge für Folge, Woche für Woche freuen kann. Also ich mag sowas, ich muss nicht alles bingen.
Kommt immer so voll drauf an, wie ich drauf bin. Ich find's manchmal aber auch ganz cool. Ich finde so dieses Folge für Folge, das ist auch irgendwie so mal so ein bisschen nostalgisch auch. Finde ich auch manchmal ganz gut.
Manchmal ist das gut. Also sowas wie bei Alien, da freue ich mich dann einfach. Das muss ich nicht bingen. Aber Wednesday, to be fair, ich glaube, lieber wegbingen, weil dafür ist es aber auch nicht spannend.
Ja, es ist mehr so eine Binge-Serie.
Ich
mich
jede Woche jetzt freue auf die nächste Folge, sondern ich frag mich eher so, boah, schaffe ich das jetzt an dem Wochenende mal gucken? so ist das eher. Und das ist ja auch okay. Solche Serien braucht die Welt. Aber du hast jetzt errechnet, dass es erst 27 kommt? Oder ist das offiziell, dass es erst 27 kommt?
Nee, das ist, das habe ich abgeschrieben von jemandem. Ich habe leider vergessen, ich habe leider nicht aufgeschrieben, woher ich das habe. Aber Berichten zufolge soll die Produktion im November beginnen. Mhm. Und wenn man dann so ja anderthalb Jahre draufrechnet, dann kriegen wir da so ein bisschen über ein Jahr
draufrechnet. Ich würde da gar nicht anderthalb Jahre draufrechnen, ne? Also wenn sie wieder einen zweigeteilten Release machen, ich traue denen zu, dass das dann Ende des Jahres soweit ist, nächstes Jahr.
Ja, ich meine, die erste Staffel ist ja auch im November rausgekommen, insofern. Ja. Vielleicht machen sie es dann wieder so, ne? Ja, natürlich
auch die Zeit, ne?
Ja, ich habe mich auch gewundert, dass sie das so, dass sie das im August rausgebracht haben eigentlich, oder August, Anfang September.
Eigentlich schon, ja.
Eigentlich passt es viel besser in der dunklen Jahreszeit, ja. Genau, aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, auch wenn es wahrscheinlich nicht wieder so lange dauern wird wie zur zweiten Staffel. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr denn die zweite Staffel von Wednesday und habt ihr vielleicht irgendwelche verrückten Voraussagen für die dritte? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Xinyu Gao. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.